fehlende Wertschätzung per se ist ein Problem. Falsche Wertschätzung ist noch ein größeres Problem. Und da eben den richtigen Weg zu finden, und dafür muss ich meine Leute kennen. Also ich glaube, das A und O ist wirklich, dass man seine Menschen, mit denen man eben täglich agiert, dass man sie auch kennt. Und da muss man sie anschauen, da muss man wissen, was mögen sie, was erkennen sie. Und das lernt man nur im Miteinander und auch in der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit von anderen, ne? Also wir müssen in der Lage sein, unser Gegenüber wahrzunehmen, um auch dann wirklich wahrhaftige Momente wie Wertschätzung geben zu können.
Das Leben schöner machen, jeden Tag. Das schreibt sich Douglas auf die Fahnen und ist damit sehr erfolgreich. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von über 4 Milliarden Euro mit über 1800 Stores und verschiedenen E-Commerce-Plattformen. Aber wie sieht es hinter den Kulissen aus? Wie sieht das Arbeiten bei Douglas konkret aus und für welche Werte tritt das Unternehmen ein? Rede und Antwort steht Mareike Mende-Radnam. Als Chief Human Resources Officer der Douglas-Gruppe ist Mareike für knapp 18.000 Mitarbeitenden in 27 europäischen Ländern verantwortlich. Douglas existiert übrigens seit 200 Jahren und ist Europas führender Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty-Produkte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Von meinen Gästen möchte ich erfahren, wie wir ein gelingendes Leben führen können und welche Rahmenbedingungen wir für ein besseres Arbeiten brauchen. In dieser Podcast-Folge habe ich mit Mareike über Transparenz, über Ehrlichkeit und Wertschätzung im Berufsalltag gesprochen. Welche Kompetenzen Führungskräfte zukünftig brauchen und auch über die aktuelle Employer-Branding-Kampagne The People Behind Beauty. Du wirst in unserem Gespräch erfahren, wie dem Unternehmen ein familiäres Miteinander über Ländergrenzen hinweg gelingt, wie konkret Douglas das Leben der Mitarbeitenden schöner macht und warum Wahrhaftigkeit für Mareike im Alltag so wichtig ist.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Mareike, vielen Dank für die Einladung hier nach Düsseldorf zu eurem Headquarter. Ich saß ja unten ein bisschen im Foyer und wir sind gerade auch über die Flure gegangen. Es ist ein Freitag, wir zeichnen den Podcast an einem Freitag auf. Es ist ein bisschen leer, nicht alle Mitarbeitenden sind hier. Wie habt ihr bei euch diese Regelung, diese Flexibilitätsregelung gehandhabt? Stichwort Remote-Arbeiten, wie sieht es bei euch aus?
Wir unterstützen Remote-Arbeit und haben aber auch unsere Leute wirklich gerne bei uns im Unternehmen und in den Teams. Insofern haben wir eigentlich eine richtig klare Regelung. Wir sagen im Schnitt 2 Tage die Woche zu Hause, 3 Tage im Büro. Und natürlich gibt es einige Mitarbeiter, die freitags natürlich gerne zu Hause sind und etwas weniger, die freitags sehr, sehr gerne hier sind. Ich gehöre auch zu denen, die freitags sehr, sehr gerne hier sind.
Warum bist du denn gerne im Office? Worauf freust du dich denn am meisten, wenn du hier in das Büro kommst?
Bei mir ist es tatsächlich der Kontakt zu den Menschen, ne? Also ich bin gerne im Team. Ich mag wahrhaftige Erlebnisse. Ich mag Live-Erlebnisse. Und ich merke auch immer wieder, dass der persönliche Kontakt tatsächlich für meine Arbeit nicht zu ersetzen ist. Also ich bekomme sehr, sehr viel im Flur, in der Tiefgarage, im Treppenhaus mit. Und da freue ich mich auch darüber, dass das möglich ist.
Vor ein paar Jahren hast du aber gesagt, ich will nicht kommunizieren. Du warst auf einem Schweigeseminar für 9 Tage. Was war so die Erkenntnis? Ich denke mal, du hast mehrere Gedanken gehabt während diesen 9 Tagen. Aber was war so die Erkenntnis, mit der du nach Hause wieder gegangen bist? Und die zweite Frage, würdest du es nochmal machen?
Ich würde es nochmal machen. Also tatsächlich habe ich mir das auch fest vorgenommen, dass ich es nochmal machen würde, weil das ist jetzt, ich glaube, es war 2017, also schon wieder sehr, sehr lange her und man selber wächst auch und die Themen in einem selbst drinnen verändern sich auch. Ich hatte damals bestimmt andere Themen als heute. Was tatsächlich spannend war, also ich war damals der festen Überzeugung, dass ich eingehe wie eine Primel, wenn ich nicht spreche, weil das ist schon ein großer Kommunikationskanal von mir. Und ich muss sagen, in der Zeit war das Nichtsprechen mein geringstes Problem. Also das war eine Erkenntnis, die fand ich sehr, sehr gut. Und mit sich selber und seinen eigenen Gedanken auch einen Umgang damit zu finden für sich selber, das fand ich eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Und was noch hinzukommt, wenn keiner spricht, nervt auch keiner, ne? Also das fand ich auch spannend. Ich war mit Menschen zusammen, die ich gar nicht kannte. Wir haben uns da auch Zimmer geteilt. Das hat wunderbar funktioniert.
Aber ich kann mir vorstellen, da nochmal eine Nachfrage, dass viele Themen aufkommen in diesen 9 Tagen. Hat sich denn danach dann irgendwie deine Perspektive auf ein bestimmtes Thema dann dadurch geändert oder du hast irgendwie eine Entscheidung getroffen, die du vielleicht vor diesem Schweigeseminar nicht getroffen hättest?
Lange Zeit danach, also ich würde mal sagen, das ging bestimmt noch 1,5 Jahre, war ich in vielen Dingen bewusster. Ich glaube, wenn man mal reizarm lebt, spürt man selbst sehr gut, was in einem selbst vorgeht. Ne? Und ich glaube, je mehr Reize von außen kommt, ist man auch sehr von sich selbst abgelenkt. Und ich hoffe, dass ich mir das bis heute bewahrt habe und ich glaube, ich bin auch darin besser geworden, auf mich selbst zu hören. Also auch körperliche Reaktionen, ne? Also eine Gänsehaut zu spüren, also wirklich zu spüren. Ne? Also ich glaube, wir haben manchmal nicht die Wahrnehmung dafür, was in unserem Körper passiert und eigentlich sagt er uns schon ziemlich genau, was bei uns abgeht.
Das ist eigentlich das Schöne an unserem Körper, dass er uns so viele Signale gibt, aber wir durch verschiedene Entscheidungen und auch verschiedenen Verhaltensmuster, die wir haben, oft diese Signale gar nicht erst mitbekommen. Und da kann ich mir vorstellen, dass wenn man so 9 Tage so für sich ist, dass man den Körper viel besser spürt. Also ich habe es auch noch vor, also von daher, wenn du auch noch mal hin willst, da glaube ich, haben wir dann 2 tolle Ereignisse noch vor uns. Wir wollen aber heute ja über Douglas sprechen, Mareike. In diesem Jahr 2024 habt ihr ein neues Purpose ins Leben gerufen. Make life more beautiful. Was macht für dich ein schönes Leben aus?
Ich glaube tatsächlich, ein schönes Leben beginnt im Kopf. Oder ich kann ja nur von mir ausgehen. Ja, ich glaube, dass ich an vielen Stellen die Wahl habe, ob ich es schön finde oder nicht. Und tatsächlich habe ich für mich die Entscheidung getroffen oder ich bin mit einem sonnigen Gemüt groß geworden, das vielleicht ist auch beides der Fall, dass ich die schönen Dinge sehen möchte und es passieren wahnsinnig viele schöne Dinge am Tag, in der Minute und natürlich gibt es auch Dinge, die nicht schön sind, aber dann sind danach die schönen Dinge wieder umso schöner. Ein schönes Leben macht, glaube ich, aus, dass man in der Lage ist, Schönes zu sehen.
Und was wäre sowas Schönes für dich persönlich?
Alles, draußen Tageslicht zu bekommen, wenn die Sonne scheint, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, wenn ich ein tolles Gespräch mit einem Kollegen hatte, wenn ich jemandem weiterhelfen durfte, wenn ich mich bei jemandem bedanke und ich merke, das hat der Person jetzt gut getan. Eine Summe kleiner Momente eigentlich. Und natürlich finde ich es auch schön, wenn ich mit meinen Kindern in einen schönen Urlaub gehen kann und mal nicht kochen muss und mal jemand anders für uns kocht. Also ganz viele unterschiedliche Dinge. Schönheit ist, glaube ich, sehr, sehr vielfältig.
Also das heißt, du würdest sagen, du persönlich hast auch ein schönes Leben.
Ja, total.
Wofür bist du am meisten dankbar? Oder was schätzt du am meisten jetzt in deinem Leben gerade aktuell?
Ich glaube tatsächlich, es ist die Kombi, dass ich beruflich und privat viele meiner Stärken anwenden darf. Das passt sehr gut zusammen. Und dass ich eben auch eine Aufgabe habe, die mir immer noch mehr Energie gibt, als sie zieht. Ja, also natürlich zieht auch mal eine Aufgabe. Wir machen jetzt nicht den ganzen Tag nur Dinge, die 100%ig Freude machen. Aber wenn ich mir das Gesamtpaket anschaue, sage ich, möchte ich auch nirgendwo anders sein im Moment.
Jetzt sitzen wir hier bei Douglas und ihr wollt ja das Leben eurer Kunden und Kundinnen schöner machen. Aber natürlich geht es auch um die Mitarbeitenden. Ich habe es im Intro erwähnt, 18.000 europaweit. Wie schafft ihr es jetzt als Arbeitgeber, dass eure Mitarbeitenden auch ein schönes Leben haben? Weil wir verbringen ja die meiste Zeit unseres Lebens eben auf der Arbeit. Und es wäre ja schade, wenn wir auf der Arbeit kein schönes Leben hätten. Was würdest du sagen, welche Rahmenbedingungen schafft ihr als Arbeitgeber, damit auch eure Mitarbeitenden ein schönes Leben haben?
Erstmal bin ich der festen Überzeugung, dass Mitarbeiterinnen, die sich aufgehoben fühlen, dass die auch besser in der Lage sind, unsere Kundinnen zu begeistern und zu bedienen.
Was meinst du mit aufgehoben?
Einfach bei ihrem Arbeitgeber auch wissen, dass sie dort gesehen werden für ihre Leistungen. Da bin ich schon der Meinung, dass die auch mit einer inneren Zufriedenheit natürlich ganz anders auf Kundinnen zugehen und dass sie auch dann viel besser in der Lage sind, denen ein Kompliment zu machen, die genau anzuschauen, den Fit zwischen Wunsch und Produkt zu finden oder die Person weiß vielleicht überhaupt nicht genau, was sie haben möchte und unsere Mitarbeiterin kann dann wirklich bei der Person sein und dann genau das Richtige für sie finden, was zu ihr passt. Insofern glaube ich, dass die da auch wirklich einen richtig guten Job machen können und wir dann natürlich auch einen Hebel haben, indem wir ihnen eine Atmosphäre bieten, die ihnen zuträglich ist. Ich erlebe das immer mehr und da hat Douglas auch tatsächlich eine lange Tradition. Wenn du mal in unsere Filialen gibst, dann werden viele, viele Mitarbeiterinnen auch sagen, diese Filiale ist meine Familie. Sie hängen an dem Produkt, aber auch an der Aufgabe und auch an dem Team. Und das macht uns als Unternehmen tatsächlich aus. Es bin ja nicht ich, dieses Unternehmen macht oder nur eine Geschäftsführung oder ein Management, sondern das sind ja alle Menschen, die miteinander bei uns arbeiten, die das prägen. Und wenn die Kolleginnen untereinander in der Lage sind, sich gegenseitig auszuhelfen, weil man krank geworden ist und gerade im Filialgeschäft ist das ja sehr relevant, ne? Also da muss man dann morgens mal schnell anrufen und fragen, kannst du vielleicht kommen? Ich glaube, da passiert ganz, ganz viel auf der Ebene, wo man eben auch einfach füreinander einspringt. Und das macht uns schon auch aus. Das ist auch einfach historisch bedingt einfach ein schöner Zug dieses Unternehmens.
Magst du ein bisschen tiefer gehen, weil das konnte ich auch in meiner Recherche rauslesen, dass dieses Miteinander bei euch super hoch im Kurs steht und dass ihr da auch sehr stolz drauf seid. Aber jetzt für Externe, was macht dieses Miteinander aus? Also ich habe schon ein bisschen gehört, es ist so ein bisschen wie eine Familie in den Filialen, man ist füreinander da. Kannst du es noch ein bisschen mehr beschreiben, was so dieses Miteinander bei euch hier bei Douglas auszeichnet?
Ich glaube tatsächlich, und wir hatten das auch wieder in unserer letzten Mitarbeiterbefragung, die wir allerdings nicht in den Filialen, sondern hier im Headquarter gemacht haben. Ich glaube, was alle miteinander verbindet, ist diese Leidenschaft fürs Produkt und fürs Geschäft. Also wir sind Beauty-Branche, das ist eine sehr innovative Branche. Also da gibt es immer wieder neue Lounges, an die man sich, also die man auch erlernen muss. Produkte muss man ja auch lernen. Und diese Begeisterung für diese neuen Dinge, die reinkommen und dann aber auch flexibel zu sagen, so, ich lerne mir das jetzt an, ja, was das bedeutet, welche Inhaltsstoffe, damit ich es auch erklären kann. Ich glaube, dass dieses Innovative und gemeinsam immer offen zu sein, was Neues anzunehmen, das haben wir auch hier im Headquarter. Und das, vielleicht ziehen wir auch solche Menschen an, ja. Also die Branche, man zieht als Unternehmen ja auch Menschen an, die dann auch passen. Und wir leben das natürlich auch, ne? Ich würde mal sagen, wir sind schon auch ein schnelles Unternehmen. Wenn wir uns für was entschieden haben, dann möchten wir auch umsetzen. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Ich liebe Resultate und ich liebe auch, wenn ich was von meiner To-Do-Liste wegbekomme. Ich glaube, das prägt auch unser Miteinander. Und wir wissen eben auch genau, wenn wir es nicht gemeinsam tun, dann werden wir nicht zum Ziel kommen. Mhm. Und das spüre ich auch in den Teams ganz stark, dass man ein großes Gefühl hat, sich da auch untereinander zu unterstützen.
Ich will dir mal vielleicht helfen. Auf eurer Homepage konnte ich lesen, wir schaffen eine Kultur, die von Empathie, Vielfalt und Gleichberechtigung geprägt ist. Eine Umgebung, in der jeder seinen Beitrag leistet und Respekt sowie Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen. Zusammen stehen wir für ein offenes, diverses und gleichberechtigtes Miteinander. Und als ich das so gelesen habe, hat das sofort in meinem Kopf so dieses Klack gemacht beim Begriff psychologische Sicherheit, weil ich das irgendwie total daraus rauslesen konnte. Wie schafft ihr es dann, wenn du mir recht gibst, dass das ein hoher Wert bei euch hat, weil auch jetzt im Zuge meiner Recherche zum Buch und in vielen Keynotes sage ich halt, wie wichtig psychologische Sicherheit auch auf die KPIs ist. Google hat da tolle Studien, dass man wirklich sehen kann, wie Ziele erreicht werden und auch untertroffen werden, ob psychologische Sicherheit da ist oder nicht. Wie schafft ihr es in den einzelnen Teams, dass dort diese Sicherheit da ist? Ich kann kommen, wie ich bin. Wir gehen mit Empathie miteinander um, gleichberechtigt. Also was würdest du sagen aus deiner Perspektive? Was gibt dir diesen Mitarbeitenden und auch den Führungskräften mit, dass dieses Miteinander entstehen kann?
Woran wir kontinuierlich arbeiten und auch kontinuierlich besser werden, ist trotz der Vielfalt und der Einzigartigkeit der Menschen, die wir schätzen, einen Rahmen der Sicherheit zu geben. Ja, und das sind natürlich auch Strukturen und Prozesse, die dann ermöglichen, dass die einzelne Mitarbeiterin, der einzelne Mitarbeiter auch eine Transparenz darüber hat, was passiert und was wir beabsichtigen. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Bei aller Innovationsfähigkeit und Flexibilität, die wir wirklich haben und auch bei aller Geschwindigkeit, ist es ganz, ganz wichtig, einen vernünftigen Rahmen zu setzen. Und das heißt eben auch, dass wir eine bestimmte Systematik haben, wie wir Stellen einstufen, dass wir immer mehr davon wegkommen, okay, es ist jetzt nur pure Willkür des Vorgesetzten, ja. Wir versuchen, und ich hoffe, es gelingt uns auch immer besser, wir versuchen auch unsere Mitarbeiter da tatsächlich auch mit einzubinden. Also wenn wir über Gehaltsrunden reden, dann machen wir ein HR-Town Hall und sagen so, das kommt jetzt auf euch zu, euer Vorgesetzter hat jetzt die und die Aufgabe, es wird ein Gespräch mit euch geben, so dass wir versuchen immer mehr auch die Transparenz zu bringen, wie haben wir denn jetzt die Dinge geregelt, weil ich kann es auch nachvollziehen, ne, wenn man so eine Blackbox-Vorgesetzter hat, also ne, sind ja nicht alle so kommunikativ und teilen eben alles, dann kommt ganz schnell so ein Unsicherheitsgefühl auf und ich glaube, je mehr wir erstmal Prozesse definieren, ja, da sind wir auch noch nicht fertig. Also wir haben auch viele offene Flanken noch, wo wir sagen müssen, oh, da könnten wir auch mal regeln, wie wir das eigentlich haben wollen. Aber wir werden kontinuierlich besser darin und dadurch natürlich auch immer transparenter. Und ich glaube schon, dass das auch ein Teil dazu ist, der eben Orientierung und Sicherheit gibt. Und das andere, und das darf man eben auch nicht unterschätzen, ist eben auch so die wahrhaftigen Momente mit Kolleginnen und vielleicht auch mit dem Vorgesetzten. Ja, da hat man natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten. Aber ich glaube schon, dass das Ganze eben dann zu einem, ja, logischen Rahmen führt, in dem man dann merkt, okay, und genau hier kann ich dann auch wirken. Ja, ich glaube, dass wir tatsächlich da einen guten und immer besser werdenden Rahmen schaffen.
Jetzt hast du Transparenz angesprochen. In den Kreisen wird es ja auch als radikale Ehrlichkeit betitelt. Netflix ist ein gutes Beispiel, ne? Die versuchen dort nicht nur Transparenz, sondern auch eine Art Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Du hast in einem Interview mal gesagt, wenn du nicht in dieser Wirtschaftswelt gelandet wärst, hättest du gern mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, weil die von Grund auf ehrlich sind. Würdest du sagen, wir brauchen mehr diese Ehrlichkeit im Berufskontext? Und wie sieht es bei Douglas aus? Wie ehrlich möchtest du deine Mitarbeitenden hier haben?
Auch da werden wir kontinuierlich besser. Ich merke schon, als ich hier angefangen habe, so vor 3,5 Jahren, haben wir uns sehr schwer damit getan, jemandem mal darauf hinzuweisen, wenn uns nichts gefällt. Also das war ein bisschen die Kultur. Natürlich haben wir auch Prozesse eingeführt, mal ein Dialogformat. Aber auch, ich habe festgestellt, wenn ich das mache, und ich ehrlicherweise, ich kritisiere auch nicht besonders gerne, aber wenn ich das mache, merke ich plötzlich, wie ich jemanden weitergebracht habe. Das bin ich meinen Leuten schuldig, dass ich, wenn mir was auffällt, dass ich denen das auch sage, damit sie die Chance haben, daran zu wachsen. Und wenn ich jetzt an meine besten Vorgesetzten, auch aus der Vergangenheit oder der Gegenwart, denke, dann sind es wirklich die mich nicht mit Samthandschuhen angefasst haben und die auch in der Lage waren, differenziert zu beobachten und Kritik zu üben. Daran wächst man. Und man kann ja immer noch überlegen, okay, macht für mich jetzt Sinn, was er gesagt hat, macht für mich keinen Sinn. Aber das sich anzuhören und es für sich selber dann einzuordnen und zu bewerten, das ermöglicht Wachstum. Und das ist wichtig. Sonst bleiben wir stehen. Und wenn ich jetzt dann auch so an Mitarbeitergespräche hatte, die ich so in den letzten 20 Jahren mit irgendwelchen Vorgesetzten hatte, diejenigen, die gesagt haben, ja, alles toll, die sind mir gar nicht mehr so im Gedächtnis geblieben. Ne? Es sind wirklich die gesagt haben, oh, überleg dir mal, ob du so wirken willst. Ja, also da muss man dann schon mal kurz schlucken und mal eine Woche drüber nachdenken. Und dann sortiert man auch, okay, wie kommt der denn da zu dem Schluss? Und ne, da konnte ich mir immer gut überlegen, was mache ich jetzt daraus?
Aber Ehrlichkeit bedeutet ja auch von sich was preisgeben. Also über sich und seine Emotionen, Gefühle mal offen und ehrlich zu sprechen. Und auch, wenn ihr ja gewisse Entscheidungen habt, wir kommen gleich noch auf den Börsengang, da konntest du natürlich jetzt nicht 100% transparent und ehrlich sein, weil das einfach im Zuge des Prozesses ist, aber dass man bei vielen Entscheidungsfindungen auch ehrlich das Team mitnimmt oder wenn man nicht weiß, ist es jetzt der richtige oder der falsche Weg, das auch preiszugeben. Also es ist ja viel mehr als einfach nur jemandem anderen Feedback zu geben, finde ich, was Ehrlichkeit im Arbeitskontext bedeutet.
Das stimmt. Ich bin vieles, aber ich bin eine schlechte Schauspielerin. Das sagt mir mein Team und haben mir auch schon alle meine Vorgesetzten bestätigt. Also kann man auch in einer Besprechung, höre ich ganz oft, Mareike, du guckst gerade so, als würde dir das nicht gefallen. Und da, sie sehen auch immer, wenn ich mich freue, ja, sieht man mir auch sehr gut an. Insofern gehört es eben mit dazu. Und wenn mich Dinge beschäftigen oder belasten, dann bin ich schon auch der Mensch, der darüber spricht und das auch anspricht. Ich gucke schon, mit wem kann ich es, wer kann es vertragen. Also das ist dann meine Pflicht, dass ich nicht einfach die Dinge irgendwo ablade, wo ich weiß, die Person findet keinen Umgang damit, weil das finde ich nicht schön. Ja, meine eigenen Themen sollen schon meine bleiben. Aber es gibt schon auch Menschen, da weiß ich ganz genau, die vertragen das und die müssen jetzt da mal gucken, dass sie mir weiterhelfen. Und da habe ich einen ganz guten Weg gefunden. Aber natürlich hat da jeder auch so ein bisschen unterschiedlichen Ansatz. Ne? Also manche Leute möchten überhaupt nichts von sich preisgeben. Ich glaube, dass wir dadurch, dass wir auch ein sehr emotionales Unternehmen sind, also wir verkaufen ja auch Emotionen, ja, wäre schade, wenn wir dann eben diese Strukturen überhaupt nicht bei uns verankert hätten, glaube ich schon auch, dass wir da an vielen Stellen auch authentisch sind. Mhm. Ne? Aber natürlich kann hier jetzt auch nicht jeder einfach seinen Emotionen freien Raum Lauf lassen, aber das ist alles im Rahmen und wichtig finde ich ist schon auch, dass Dinge auch mal ihren Platz bekommen und man darüber einfach auch mal sprechen kann, wie es einem geht.
Wie das bei den Mitarbeitern ankommt, gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu messen, zu evaluieren. Ihr habt im letzten Jahr, du hast sie eben schon angesprochen, eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt und ich konnte in den Dokumenten lesen, dass 56% der Mitarbeitenden zufrieden sind bei euch. So war die Antwort. Und ihr habt aber auch im gleichen Satz geschrieben, dass ihr in den nächsten Jahren diese Zahl auf über 65% steigern wollt. Jetzt wäre so meine Frage, vielleicht seid ihr da noch nicht, aber hast du schon so Entwicklungspotenziale gesehen oder Bereiche, wo du merkst, da sind wir schon sehr gut, wir haben schon ein paar Sachen angerissen, wir werden gleich auch noch über ein paar Sachen sprechen, aber da haben wir schon noch eine Entwicklung vor uns. Sind die dir bewusst und magst du vielleicht ein Beispiel dann nennen, wo du sagst, da können wir noch besser werden?
Mhm. Wo wir auf jeden Fall noch besser werden können, aber auch schon wieder einen Sprung gemacht haben zum letzten Jahr, zumindest meine Wahrnehmung, ist das Thema bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Also wir haben schon immer eine gute Zusammenarbeit innerhalb der Teams gehabt. Also das ist dieser Familiengedanke und der ist jetzt in unserer Familie und die Person wird jetzt integriert. Aber wir haben festgestellt, wenn es dann über die Bereichsgrenzen hinausging, ja, da hat es dann oft, also vielleicht aus Zeitmangel oder was auch immer das war, die Menschen mal über die Bereiche hinaus zusammenzukriegen, das war immer nur so punktuell möglich. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir im letzten Jahr auch landesübergreifend noch mal stärker ein Team geworden sind. Also landes- und bereichsübergreifend, weil wir, und das hat sich eben im Laufe des neuen Strategieprozesses auch so entwickelt, wir haben bereichsübergreifende, themenbezogene Arbeitsgruppen gegründet. Und ich glaube, dass uns das tatsächlich auch weitergeholfen hat, um unterschiedliche Sichten nochmal auf ein Thema zu bringen, um es dann wirklich weiterzuentwickeln. Und aus meiner Sicht hat es auch kulturell nochmal einen ganz, ganz großen Sprung gegeben.
Da werden jetzt viele Unternehmen hellhörig, denn das ist so, was ich mitbekomme bei meinen Kunden, die größte Herausforderung aktuell. Es wird immer internationaler in Unternehmen, man arbeitet immer mehr über Ländergrenzen und man versucht, diese Verbundenheit irgendwie herzustellen. Jetzt hast du gesagt, ihr habt dort länderübergreifende Arbeitsgruppen gebildet. Habt ihr noch etwas anderes gemacht, dass du dieses Gefühl hast, dass es besser geworden ist? Weil da werden jetzt viele hellhörig und gerne zuhören, was ihr da gemacht habt.
Ja, also ich kann jetzt auch sagen, wie wir bestimmte Prozesse machen. Also zum Beispiel auch jetzt Budgetprozesse. Ne? Das kann ich ja so machen, dass ich an meinem Schreibtisch sitze und sage, so, das möchte ich im nächsten Jahr machen und die Summen brauche ich dafür. Oder ich sage, ich frage mal den ITler, was er eigentlich da für HR-Software einschätzen würde. Also, dass wir auch proaktiv wirklich bereichsübergreifend auch vorher, bevor wir schon irgendwas erarbeiten, mal die Meinung der anderen erfragt. Und ich werde auch sehr oft gefragt, und Mareike, hast du das mit dem und dem auch abgestimmt? Ne? Und da merke ich schon, da ist wirklich ein anderer Fokus drauf. Und das hilft uns sehr.
Ich würde jetzt noch mal ein bisschen allgemeiner werden, denn wenn man jetzt mal euch als Unternehmen betrachtet, ich habe es im Intro erwähnt, ihr habt im letzten Jahr zum ersten Mal die Grenze von 4 Milliarden Euro Umsatz überschritten. Euer Unternehmen existiert jetzt schon seit 200 Jahren. Also man kann sagen, dass ihr wirtschaftlich auch durch die Corona-Jahren trotzdem gut dasteht. Ist die externe Brille, die man da auf hat. Was würdest du sagen? Du hast jetzt schon gesprochen, dieses Miteinander, dieses Familiäre macht euch aus. Was ist so dieser Erfolg, dass ihr wirklich seit so vielen Jahren wirtschaftlich gut dasteht?
Ich glaube schon, auch hat Douglas sich immer wieder ein Stück weiterentwickelt hat und sich da auch immer wieder neu erfunden hat. Also witzigerweise haben wir auch viele Mitarbeiterinnen, die 30 plus Jahre bei uns im Unternehmen sind, ne? Und die erzählen mir genau das Gleiche. Die sagen, ich musste den Arbeitgeber überhaupt nicht wechseln und trotzdem war es eigentlich immer wieder eine neue Herausforderung und es wurde immer wieder anders. Und das ist wirklich das Zeichen dafür, dass Douglas es geschafft hat, mit der Zeit tatsächlich sich parallel da weiterzuentwickeln. Ne? Und Wenn wir mal überlegen, wie wir jetzt eben auch den E-Commerce-Bereich in Deutschland platziert haben oder in den Social-Media-Kanälen präsent sind, glaube ich auch wirklich, dass wir so ein, dadurch, dass es sowieso eine innovative Branche ist, wir auch tatsächlich uns es relativ leicht fällt, da mitzugehen und wir auch die offenen Augen und die Neugier dafür haben. Ich glaube, das ist schon auch Teil des Geheimnisses von Douglas, ne?
Und dafür brauchst du ja Menschen, die das mitmachen wollen, weil das kommt ja nicht nur von oben, diese Innovation, das kommt ja von der Belegschaft. Jetzt gibt es ja ganz viele Menschen, die aber nicht positiv gegenüber Veränderungen gestellt sind, die nicht mitgehen wollen, die nicht sagen, juhu, da kommt jetzt KI und wir wollen E-Commerce, wir wollen nicht weg von den Stores, aber neben den Stores jetzt auch E-Commerce, da wollen wir stark werden. Da schreit ja nicht jeder juhu und let's do it, sondern da gibt es natürlich auch viele Menschen, die die Ängste und Sorgen haben oder die lieber beim Bestehenden belassen wollen. Sucht ihr schon Menschentypen aus, die dazu passen? Oder würdest du sagen, ihr habt auch ein ganz gutes Händchen, diese Menschen mitzunehmen auf dieser Reise, zu entwickeln, denen Möglichkeiten zu bieten, dass sie positiv auf diese Veränderung schauen?
Ich glaube, tatsächlich ist es beides. Ich glaube schon, dass ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil durch unsere Firma angezogen wird. Ja, also ich meine, Handel und dann noch Beauty. Ja,
in zwei Sätzen, was würdest du sagen, was ist so das Persönlichkeitsprofil?
Neugier, sich auf dynamische Situationen einstellen können und relativ schnell. Der Handel ist ein schnelles Geschäft. Und Beauty ist eben noch die Portion Innovation dazu. Ne? Also wir legen zum Beispiel auch sehr viel Wert auf Training. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiterinnen, auch wenn sie Produkte verkaufen, auch ordentlich darauf geschult sind. Das heißt, die sind es auch gewohnt, in ihrem Alltag sich neue Dinge anzugewöhnen. Oder wir führen einen neuen Prozess ein oder eine mobile Kasse oder was auch immer. Das lernen die, das eignen die sich an. Und ich glaube schon, dass es auch ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil erfordert, um das über Jahre immer wieder mitzumachen. Ne? Und andererseits glaube ich auch, dass wir ganz gut darin sind, auch zu erklären, warum, wieso, weshalb und eben auch da den Menschen eine Chance geben, auch nachzufragen, ja, wie funktioniert es denn jetzt und kann ich hier noch mal einmal drüber nachdenken? Und also ich denke, es ist beides, ne? Es ist einmal das Mitnehmen, aber generell haben wir schon sehr viele Leute, die mit einer Passion nach vorne schauen.
Eine große Veränderung gab es Ende 2022, als Tina Müller euer Unternehmen verlassen hat. Sie war 6 Jahre lang bei euch CEO und ich glaube, ich darf es als Externer sagen, dass sie schon maßgeblich das Unternehmen mitgeprägt hat und ja auch eine Art Aushängeschild nach außen war in diesen 6 Jahren und viele mit ihr auch Douglas oder andersrum verbunden haben. Wie bist du in dieser Zeit mit den Mitarbeitenden umgegangen, weil ich kann mir vorstellen, dass diese Veränderung schon viele Ängste und Sorgen auch bei der Belegschaft ausgelöst haben, weil da geht eine Figur, verlässt das Unternehmen, die eigentlich ja schon die Richtung, die Strategie so ein bisschen mitgeprägt hat. Wie hast du aus dem Personalbereich quasi eure Belegschaft dort mitgenommen, dass nicht diese Ängste und Sorgen entstehen, sondern eher vielleicht, jetzt ist wieder Zeit für eine neue Veränderung, wir müssen uns wieder vielleicht neu erfinden. Wie hast du diese Zeit wahrgenommen? Wie hast du die mitgenommen?
Also definitiv. Ein CEO-Wechsel, glaube ich, ist für alle kein Spaziergang. Tatsächlich ist es natürlich so, dass Mitarbeiter dann immer Angst haben, was passiert jetzt dann. Ja, weil wenn so eine große Figur für ein Unternehmen dann nicht mehr da ist, dann fragen sich die Mitarbeiter natürlich, was ist denn jetzt? Wir hatten aber auch da einen guten Übergang. Tina hatte auch noch übergeben dann an den Sander van der Laan. Und tatsächlich glaube ich, dass auch das, was sie angefangen hat in der Strategie, ja, und wofür sie ja lange hart gearbeitet hat, dass das wirklich auch positiv weiterentwickelt wurde. Aus meiner Sicht funktionierte das gut. Und natürlich sind es zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeitsprofile. Und ich habe jetzt auch gelernt, es gibt nicht die eine Art, ein Unternehmen zu führen, sondern es gibt eben nur die andere Art, mit unterschiedlichen Schwerpunkten natürlich. Ja, und so sind wir, glaube ich, alle da wirklich ganz gut durchmarschiert. Und ich merke das ja auch, wenn hier jetzt ein Abteilungsleiter sich verändert und geht, die Mitarbeiter haben genau dieselben Fragezeichen, ja. Und da bleibt dann eben immer nur, okay, wir warten jetzt mal ab, ja, wir gucken mal, was passiert, aber wir können natürlich auch den Raum nutzen, um das jetzt mitzugestalten, ne? Und auch ein neuer CEO ist darauf angewiesen, dass man mit ihm zusammenarbeitet, dass man die Historie erklärt, dass die Logik, warum Dinge heute so sind, wie sie sind, dass es die eben gibt, ja. Und ich glaube, dass wir das gut gemacht haben und da wurde auch zugehört. Und deshalb sind wir da natürlich mit Ängsten losmarschiert, haben relativ schnell Mitarbeiter auch eingebunden. Ich habe gerade schon diese Arbeitsgruppen erwähnt, die im Strategieprozess tatsächlich relevant waren. Auch im Strategiefindungs- und Weiterentwicklungsprozess haben wir Mitarbeiter eingebunden. Da konnten wir, glaube ich, schon viel dadurch lösen, weil sie plötzlich gemerkt haben, wir können ja hier sogar mitreden und was dazu sagen. Teile der Gruppen gibt es heute noch, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt mal 3 Workshops und dann haben sich die Geschichten erledigt, sondern Strategieentwicklung ist auch ein kontinuierlicher Prozess und bei manchen Dingen sind wir auch noch nicht fertig.
Dass ihr es gut macht, zeigt ja auch, ich konnte ein paar Interviews lesen, dass ja Mitarbeitende anscheinend auch wieder zurückkommen zu euch ins Unternehmen. Was erzählen die, warum die wieder zu euch zurückkommen? Was hat denen gefehlt in den anderen Unternehmen oder was haben sie besonders dann anscheinend bei Douglas geschätzt?
Also es ist jetzt natürlich nicht wissenschaftlich fundiert, aber ich spreche natürlich mit Leuten. Vieles tatsächlich, was ich vorhin schon gesagt habe, der Kollegenzusammenhalt, die Geschwindigkeit. Also manche Menschen, die in ein anderes Unternehmen kommen, vermissen unsere Dynamik.
Ja, also wir zu langsam.
Wir scheinen wirklich, wenn man da selber jahrelang drin sitzt, merkt man das ja auch ehrlicherweise nicht mehr ganz so. Aber wir scheinen wirklich auch eine Dynamik an den Tag zu legen, die manche Mitarbeiter auch beflügelt. Ja, also wo sie dann merken, Mensch, da kann ich mit, auf den Zug kann ich mit aufspringen oder ich mache einen Vorschlag und irgendeiner sagt, Mensch, lass uns das doch mal ausprobieren. Und das tatsächlich, manche haben mir auch schon zurückgemeldet, mir war das dann doch ein bisschen zu dröge. Ja, also finde ich total spannend. Wenn man selber in dem Unternehmen ist, dann merkt man es nicht mehr. Deshalb ist es auch echt gut, mal rauszugucken, ne? Und dann immer mal zu überlegen, da hat das Umfeld wahrscheinlich doch ganz gut zu mir gepasst.
Das passt ja zu einem eurer 3 Werte. Die hängen auch ganz groß, die uns auf YouTube verfolgen, werden es im Hintergrund sehen, auf dem Plakat im Hintergrund. Denn ihr habt 3 Werte für euch festgemacht. Eigenverantwortung, Wertschätzung und Leidenschaft. Und das Thema, was du ja gerade schon ein bisschen besprochen hast, dieses Miteinander, diese Dynamik, das ist ja dieses Thema auch Passion. Und ich habe viele auch Werbevideos von euch angeschaut, wo Mitarbeitende über euch geredet haben und überall hört man dieses Passion raus. Ich finde das auch wunderbar und ich glaube, wir brauchen auch diese Leidenschaft. In dem Wort Leidenschaft steckt aber auch das Wort Leiden. Und oft brennt dann die Leidenschaft auch irgendwann oder führt irgendwann dazu, dass Menschen auch ausbrennen können, weil sie nicht ihre Grenzen setzen. Gerade wenn es sehr dynamisch ja zugeht, kann ich mir auch vorstellen, dass man nicht dann vielleicht um 18 Uhr, 17 Uhr mal kurz zu Hause ist und seinen geplanten Yogakurs machen kann, sondern dann auf die Dynamik auch reagieren muss. Wie schafft ihr es als Unternehmen oder als Arbeitgeber dort auch, dass die Menschen diese Grenzen für sich auch kennen? Weil man einerseits möchte man ja sich weiterentwickeln, die Menschen auch mitnehmen und man möchte ja vorwärts gehen, aber manchmal muss man ja auch da bei dem einen oder anderen aufpassen, weil sonst brennen sie aus.
Da hast du komplett recht und ich glaube, wir haben viele, viele Menschen, die nicht genau auf die Uhr gucken, wenn sie arbeiten, was eben diese Leidenschaft mit sich bringt. Ich glaube, was tatsächlich hilft, sind immer mehr Klarheit in Prozessen und Strukturen auch, ne? Weil das gibt auch eine Sicherheit. Es gibt nochmal eine andere Planbarkeit der eigenen Ressourcen und auch der nächsten Schritte und gleichzeitig auch als Führungskraft das Verlangen, okay, was hast du dir jetzt als nächstes vorgenommen, ne? Dass wir auch so in der Lage sind, die Pläne der Mitarbeiter wirklich auch einzufordern und zu sagen, okay, wenn du das jetzt machst, meinst du nicht, dass das dann, wenn das noch on top kommt, dass das vielleicht ein bisschen viel ist. Ich für mich versuche da permanent mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Austausch zu sein, weil die Gefahr ist bei manchen Persönlichkeiten einfach höher, ne? Die mit einer hohen Leidenschaft da durchgehen und alles machen wollen und alles sehen wollen und so. Da ist total richtig, muss man auch manchmal ein bisschen auf die Bremse treten.
Gehen und, die Führungskräfte da mit einem guten Vorbild voran, also du jetzt auch vielleicht, dass du sagst, ne, wir werden vielleicht später nochmal drauf kommen, du hast 3 Kids zu Hause, dass du auch sagst, ne, ich könnte jetzt noch XY machen und diese Projekte oder diese Themen, aber ne, für mich ist jetzt auch hier quasi die Grenze. Also kommuniziert ihr das intern auch, dass du da als Vorbild vorangehst?
Ich hoffe. Also ich hoffe, dass
wir warten auf die Zuschriften dieser Podcast-Folge. Genau.
Ich hoffe es tatsächlich. Und ich kann für mich sagen, und ich hatte jetzt gerade vor ein paar Wochen auch mit meinem Chef das Gespräch, ich thematisiere das auch. Ne? Also ich bin einfach ein Freund davon, dass man eben darüber spricht, was einen beschäftigt, weil dafür habe ich ja auch meine Jourfixe mit meinem Vorgesetzten. Ich thematisiere das tatsächlich auch. Und dann findet man eben gemeinsam auch eine Priorisierung. Nur ich muss schon auch sagen, was gerade los ist. Ne? Von selbst kommt da natürlich keiner. Aber dass man dann eben nochmal sagt, okay, dann müssen wir uns vielleicht entscheiden, dann machen wir die Sache ein bisschen später, die ein bisschen früher. Und das sind permanente Gespräche, aber das ist auch unsere Aufgabe. Genau das ist ja unsere Aufgabe, zu priorisieren, zu überlegen, was schaffen wir bis wann, was müssen wir haben und was müssen wir auch nach hinten schieben und was machen wir auch gar nicht. Und was schmeißen wir weg? Was machen wir nie wieder? Weil wir es einfach immer gemacht haben, heißt es ja nicht, dass es uns jetzt in Zukunft noch weiter voranbringt. Und da sehe ich schon auch also unsere gemeinsame Aufgabe auch als Führungsteam, da kontinuierlich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu helfen. Mhm. Und das gelingt nicht immer hundertprozentig perfekt. Aber da Leitplanken zu setzen, auch in der Priorisierung, ist ja auch eine Führungsaufgabe.
Genau, und da wären wir aber auch wieder bei dem Zitat, was ich ja eben auf der Homepage vorgelesen habe oder von der Homepage, diese psychologische Sicherheit, dass wenn die ja gegeben ist, dass ja dann auch die Menschen bereit sind, die Hand zu heben und zu sagen oder entweder von sich selbst zu behaupten, so ich glaube, ne, ich bin da auf meinem Zahnfleisch, können wir mal jetzt offen miteinander reden. Oder dass Kollegen und Kolleginnen, da sind wir auch wieder beim Thema Wertschätzung, das erkennen, dass dort jetzt jemand vielleicht viel zu viel macht und ihm entweder bremst oder sogar die eigene Hilfe anbietet. Und das schaffen wir nur, wenn wir diese Sicherheit im Team haben. Sonst ist ja jeder mit seinen Scheuklappen unterwegs.
Ja.
Das ist ja schon wieder eine Brücke. Und Stichwort Wertschätzung. Meine Recherchen zum Buch haben so ein bisschen gezeigt, dass es gar nicht die fehlende Wertschätzung ist, sondern eher die falsche Wertschätzung. Habt ihr euch mal mit dem Konzept The Five Love Languages beschäftigt hier bei Douglas?
Ich persönlich auch.
Ah, ja, okay.
Ich persönlich habe mich damit tatsächlich beschäftigt, weil wenn man drei Kinder hat, merkt man schnell, dass jeder was anderes braucht. Auch wenn man meint, man hat sie doch alle gleich erzogen, aber nein, ist nicht so. Tatsächlich ist es richtig. Ich glaube, fehlende Wertschätzung per se ist ein Problem. Falsche Wertschätzung ist noch ein größeres Problem. Und da eben den richtigen Weg zu finden, und dafür muss ich meine Leute kennen. Also ich glaube, das A und O ist wirklich, dass man seine Menschen, mit denen man eben täglich agiert, dass man sie auch kennt. Und da muss man sie anschauen, da muss man wissen, was mögen sie, was erkennen sie. Und das lernt man nur im Miteinander und auch in der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit von anderen. Ne? Also wir müssen in der Lage sein, unser Gegenüber wahrzunehmen, um auch dann wirklich wahrhaftige Momente wie Wertschätzung geben zu können. Mhm. Ja, und eine wahrhaftige Wertschätzung ist nicht, oh ja, du machst alles gut. Das kommt nicht an. Das wird auch dem Menschen nicht gerecht. Und andererseits ist dann wirklich, wenn man, Mensch, ich habe dann und dann gesehen, als du das und das gemacht hast und da bist du genau auf den Punkt eingegangen und die Kollegin hat den aufgegriffen und jetzt verarbeitet. Das ist tatsächlich das, was dann wirklich auch bei den Menschen ankommt, wo sie sagen, Mensch, das hat die gesehen? Mhm. Ja, und ich glaube schon, das Geheimnis liegt eher in der Wahrnehmung. Also, ne, dass wir sagen, wir wollen es wahrnehmen, weil dann den Schritt, das dann auch zu äußern, das ist auch nochmal ein großer Schritt. Aber erstmal überhaupt sehen, was ist denn wertschätzungswert? Da ist eben auch ein großer Teil der Führungsaufgabe, aber nicht nur, sondern auch von Kollegen untereinander, mal zu gucken, ne, wo hat denn derjenige mich weitergebracht und wo sage ich auch einfach mal Danke und lass es dann auch so stehen.
Merkst du denn, dass ihr euch dafür die Zeit nimmt und dass auch von eurer obersten Ebene da dieses Zeichen kommt, liebe Mitarbeitenden, nehmt euch dafür Zeit, weil ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ihr viel mit Leidenschaft unterwegs seid, mit viel Dynamik, mit viel Schnelligkeit, dass oft ja diese zwischenmenschliche Themen dann oft auch runterfallen, weil einfach so viel auf dem Schreibtisch liegt. Und da muss man ja bewusst als Unternehmen, als Kultur sagen so, hey, egal wie viel auf unserem Schreibtisch ist, wir müssen einmal im Quartal, einmal in der Woche, einmal, ne, vielleicht Regeln, auch vielleicht ohne Regeln, aber dieses Festhalten, wir müssen diese Zeit für uns nehmen, zuhören, auch mal gucken, wie geht's dem anderen, wie ist er, weil sonst können wir ja nicht miteinander gut umgehen und kommunizieren. Also ist das so eine, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, dieses, weil auf der einen Seite hört es immer gut an, wir müssen uns die Zeit und so nehmen, aber ich habe jetzt viele Unternehmen von innen erlebt und ich merke immer wieder, dass einfach diese Zeit sich nie genommen wird, weil es immer wichtiger ist, die dringlichen Sachen zu erledigen, als sich um diese wichtigen Themen zu kümmern.
Hast du total recht. Und es ist auch tatsächlich von der Persönlichkeitsstruktur sind Menschen auch anders. Wenn jemand selbst wenig Wertschätzung braucht, um zu agieren, gibt er die auch nicht so, er oder sie nicht so. Aber jedes Unternehmen hat auch sowas wie eine informelle Erinnerungsfunktion. Ich glaube schon, dass wir auch in der Lage sind, tatsächlich mal zu feiern, wenn was richtig gut lief und auch mal zu sagen, Mensch, das war gut. Vielleicht nicht immer mit den wärmsten Worten, also es ist immer personenbedingt, aber auch da glaube ich tatsächlich, dass unsere Mitarbeiter das Gefühl haben, sie stiften Mehrwert und bringen das Unternehmen weiter. Und das kommt ja irgendwo her. Ja? Also wenn ihr Ergebnis irgendwo verarbeitet oder manchmal hören sie dann ihren eigenen Satz nochmal von irgendjemandem anders irgendwo. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Arten, Wertschätzung zu erfahren. Aber das ist jetzt eben genau das, das dann noch personengerecht zu vermitteln. Und das personengerechte Vermitteln, das kann ich tatsächlich nur, wenn ich dicht dran bin. Das heißt, es kann eigentlich nur die direkte Führungskraft oder mal, wenn man in der Projektarbeit zusammengearbeitet hat, übergreifend, dann geht es auch. Und dann muss es dann auch wirklich zeitnah passieren, ne? Und nicht erst irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahr später. Ach ja, übrigens, letztes Jahr hat mir das ganz gut gefallen, was du da gemacht hast. Ich glaube schon, dass das auch ein Thema ist, was wir immer wieder ansprechen müssen, damit wir es nicht vergessen, weil das ist schon auch was, da haben wir auch den Hang dazu, das könnte runterfallen.
Was ihr aber habt dafür, sind ja so eine Art Mitarbeiternetzwerke, konnte ich rauslesen. Magst du mal beschreiben, also das Ziel ist, dass sich Mitarbeitende dort austauschen, gemeinsame Zeit verbringen. Was für Mitarbeiternetzwerke sind das? Also welche Themen und wie organisiert ihr das? Magst du da mal ein bisschen was erklären?
Ja, das Schöne ist, dass wir es fast gar nicht organisieren, sondern dass...
Mit wir meinst du aus Management?
Aus Management- und HR-Sicht, ja. Wir geben die Möglichkeit und wir haben auch gesagt, dass wir das unwahrscheinlich wichtig finden, dass Mitarbeiter, die jetzt vielleicht dasselbe Interesse verfolgen, dass sie sich untereinander vernetzen. Und wir haben dann eben die Möglichkeit gegeben, sogenannte Employee Resource Groups zu bilden. Das machen wir hier am Headquarter. Da haben wir mittlerweile 3 Stück davon. Wie die sich treffen, in welchem Tonus. Ich gehe mal davon aus, dass die eben einmal im Monat, die haben sich auch wirklich organisiert. Da gibt's
aber
dann
ist ja was Gutes, wenn du es nicht weißt, dann ist es ja wirklich eigenverantwortlich in diesem Netzwerk.
Die kommen dann immer zu mir, wenn sie, also das ist wirklich gut. Zum Beispiel haben wir eine Gruppe, die heißt Internationals at Douglas. Und die hatten sich hier auch mal irgendwie, ich glaube, an einem Freitagnachmittag getroffen und ich habe das nur gesehen, dass sich da irgendwelche Mitarbeiter zusammengetan hatten und habe mich da gab es einen Vortrag von jemandem. Und dann habe ich mich dazugesetzt und es war richtig, richtig spannend, weil die sich darüber unterhalten haben, wie schwierig es ist in Deutschland, diesen ganzen Prozess der Arbeitserlaubnis und die Ämter und die Schreiben von den Ämtern. Und wenn du die Sprache nicht sprichst, wie schwierig das ist. Das war für mich unwahrscheinlich erhellend, weil wenn man selbst die Sprache spricht und sich jetzt nicht so oft in der Ausländerbehörde aufhält, war das für mich wirklich erhellend, wie die sich aber auch dann untereinander mit Tipps helfen können. Mensch, geh doch mal dahin und an der Stelle und hier kann dir einer übersetzen. Da wäre ich gar nicht in der Lage dazu, denen so weiterzuhelfen. Und jeder, der dann da eben eine Erfahrung gemacht hatte, konnte dann eben den anderen ein Stück weiterbringen. Und ich habe mich total darüber gefreut, dass die Mitarbeiter sich selbst eben dann auch darin unterstützen, zurechtzukommen.
Ne? Da sind wir wieder bei Miteinander. Ne? Das macht ja dann euer Miteinander so aus, dass dort anscheinend eine Gruppe ist, ne, die gleichen Probleme, Herausforderungen haben, aber sich anscheinend in eurer Kultur gefunden haben durch dieses Netzwerk und sich gegenseitig dann unterstützen.
Ja, da freue ich mich tatsächlich. Also ich bin sowieso jemand, der das Konzept von Maria Montessori verfolgt, hilft mir, es selbst zu tun. Und wenn die eben auch untereinander nicht darauf warten, dass jetzt der Arbeitgeber irgendwas bereitstellt und wie auch immer, sondern wirklich ihre eigene Erfahrung bereitstellen und den anderen helfen. Also finde ich Wahnsinn. Und das ist ja dann ein viel breiterer Erfahrungsschatz als der jetzt von irgendeiner Personalabteilung. Und die Gruppen gibt's jetzt auch schon, glaube ich, seit 1,5 Jahren. Und ich freue mich wirklich, dass die da in der Lage sind, sich gegenseitig ihren Interessen entsprechend zu unterstützen.
Eine kleine provokante Frage, würdest du sagen, euer Miteinander ist so gut, weil so viele Frauen bei euch arbeiten? Ich konnte nämlich lesen, dass 89% der Führungspositionen in der Douglas-Gruppe mit Frauen besetzt sind. da fragt man sich ja, ne, sind Frauen anders in der Führungsposition wahrscheinlich als Männer, ne? Stichwort auch Empathie und andere Faktoren. Und hatte ich mich jetzt einfach so gefragt, weil wir sprechen jetzt hier schon fast 50 Minuten und immer wieder kommen wir zu diesem Miteinander, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir füreinander da sind, dass auch die Führungskräfte die Mitarbeitenden mitnehmen. Und ich hatte diese Statistik und dachte, vielleicht gibt es ja eine Korrelation.
Ja, und wenn wir mal sagen, die Store-Managerin ist unsere erste Führungskraft, das sind dann schon 97% Frauen bei uns. Und das prägt. Und auch, ich glaube, sogar dieses, jetzt wo du es sagst, also dieses, wir sind eine Familie, dieses auch so ein Store vielleicht so ein bisschen zu führen, wie so eine, ich sag jetzt mal, ne, so ein Familienmodell, kann auch daher kommen, ne? Also zumindest mal diese Wortverwandtheit, aber wahrscheinlich auch in der Art, ne? Wir unterstützen uns hier gegenseitig und wenn es Konflikte gibt, dann müssen wir uns hinsetzen und die gemeinsam miteinander klären. Kann sein. Ich habe ja jetzt schon auch ein paar Jahre Handel vor Douglas gemacht und war immer in sehr männlich geprägten, also die meisten Handelsunternehmen sind dann doch irgendwann männlich geprägt, zumindest in den Management-Etagen. Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Und für mich war es auch anders, als ich zu Douglas gekommen bin, dass eben ich mit vielen Frauen zusammengearbeitet habe. Und ich fand schon, dass die Sprache eine andere ist und auch das Thema Fürsorglichkeit anders gelebt und besprochen wird, fand ich so, ne? Auch das Miteinander und gegenseitig unterstützen ist oft bei weiblichen Führungskräften tatsächlich mehr auf Integration und Kollaboration gerichtet. Wobei männliche Führungskräfte können das auch gut. Aber ich glaube, traditionell wahrscheinlich ist die Prägung schon auch da. Ne? Mhm. Also muss man schon sagen, die weibliche Karriere, die gibt's bei Douglas auf jeden Fall. Und die ist auch, und da möchte ich auch wirklich jedes Mädchen dazu einladen, das Karriere machen möchte, an Douglas zu denken, weil die gibt's bei uns und wir freuen uns über jede und über jeden, der uns da weiterhilft, auch weiter zu wachsen.
Höre ich da auch so ein bisschen Mut raus für andere Unternehmen, noch mehr in Vielfalt zu investieren?
Unbedingt. Also Vielfalt eben nicht nur Geschlechtervielfalt. Was wir erlebt hatten, war auch, das ist jetzt eine Entwicklung der, ich würde jetzt mal sagen, der vergangenen 2 bis 3 Jahre, dass wir auch nochmal mehr das Thema Internationalität hervorgehoben haben. Und auch davon profitieren wir enorm. Ja, also wir sind ja in vielen unterschiedlichen Märkten, haben aber auch gemerkt, dass wir uns da untereinander fast selten ausgetauscht haben. Also was machen die Kollegen in Polen, was machen die in Italien, wo können wir Dinge gleich machen, weil was wir natürlich schon auch erleben, ist, dass europäische Städte sich immer mehr angleichen. Also es ist fast mehr so, dass sich das Stadt-Land-Gefälle größer unterscheidet als jetzt das internationale Landesgefälle. Da können wir natürlich viel voneinander lernen, ja. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht mehr lokal agieren möchten, sondern ich glaube einfach, manche Dinge, die in einem Land schon umgesetzt wurden, ja, können ja vielleicht im nächsten Land auch weiterhelfen. Und da sind wir wirklich nochmal einen ganz, ganz großen Schritt vorangekommen. Und das sind eben auch manchmal ganz unterschiedliche Perspektiven von Traditionen, wie Menschen Dinge angehen. Das finde ich unwahrscheinlich bereichernd. Also ja, auch Altersgruppen, ja. Also ich habe Azubis und dann habe ich, wie ich vorhin gesagt habe, die Mitarbeiterin, die schon 35 Jahre bei uns ist, das ist total schön. Also diese Vielfalt und dann aber auch das Miteinander dieser Vielfalt mit dann zu erleben und auch begleiten, das ist ja Teil meiner Aufgabe. Und das dann eben auch so auf so ein funktionierendes Gefüge zusammenzubringen, das finde ich einfach total faszinierend. Also ja, finde ich super.
Ist das der Grund, warum ihr jetzt auch seit Sommer letzten Jahres diese neue Employer-Branding-Kampagne habt, The People Behind Beauty? Also ihr gebt ja dann auch diesen Mitarbeitenden, diesen internationalen Mitarbeitenden ja dann auch eine Plattform. Man kann sich auch bei YouTube das ein oder andere Video anschauen, wo in verschiedenen Sprachen dann über Douglas gesprochen wird. Warum war es euch so wichtig, diese Mitarbeitenden jetzt, also die Menschen hinter der Beauty, hinter diesem Brand, die zu zeigen? Warum war es euch so wichtig?
Ich glaube, es geht auch ein bisschen, und da bin ich eben auch ein großer Verfechter davon, es geht auch um das Thema Wahrhaftigkeit. Also wenn ich jetzt irgendwelche Models dahinstelle, die sehen vielleicht an der einen oder anderen Stelle perfekter aus, ja, aber das sind nicht wir. Ich möchte uns zeigen und das war uns allen eigentlich im Management-Team auch wichtig, dass wir gesagt haben, wir sind stolz auf unsere Leute und die sollen gesehen werden und die sollen auch in ihrer Unterschiedlichkeit gesehen werden und jeder, der das möchte, also wir haben jetzt niemanden gezwungen, der jetzt nicht mitmachen wollte, der musste da nicht mitmachen, aber wenn das jemand möchte und wenn jemand auch sagt, er möchte Botschafter dieses Unternehmens sein, dann ist er herzlich dazu eingeladen, da mitzumachen. Und das war auch, als wir diese Shootings gemacht haben, das ist ja auch so ein bisschen so ein Teamentwicklungsprozess. Ne? Die Menschen kamen dann zusammen, dann haben sie sich auf den Fotos ausprobiert und so. Ich glaube, die hatten wirklich auch einen lustigen Tag. Und das sieht man auch der Kampagne an. Das sind wir. Ich glaube auch, dass wenn Bewerber was suchen oder Menschen einen Arbeitgeber suchen, bei dem Wahrhaftigkeit auch was zählt, dann kommt sowas natürlich auch gut an. Ne? Wenn wer ist das beste Testimonial unseres Unternehmens? Das sind ja unsere eigenen Leute. Ja. Und wenn die erzählen, was sie bei uns erleben und was sie da gestalten können, dann ist es ja nur gut.
Viele Unternehmen beschäftigen sich genau deswegen auch aktuell mit dem Begriff Verantwortungseigentum. Ich weiß nicht, ob du gerade so die Diskussion darum mitbekommst. Also für die, die das Wort noch nicht gehört haben, es geht darum, dass die Gewinne, die in einem Unternehmen erwirtschaftet werden, dass die im Unternehmen bleiben, also für bestimmte Sachen ausgegeben werden und nicht die Anteilseigner oder die Gründer davon profitieren, sondern die Mitarbeitenden, die in diesem Unternehmen arbeiten, dass also die Mitarbeitenden noch mehr an das Unternehmen gebunden werden und auch mitgestalten können. Das ist so gerade ja die ganze Diskussion rund um Verantwortungseigentum, weil es noch keine richtige Rechtsform dafür gibt. Und da ist ja gerade die Diskussion, soll man eine eigene Rechtsform dafür einführen? Ihr seid dieses Jahr einen ganz anderen Weg gegangen, denn ihr seid wieder zurück an der Börse, was ja aus wirtschaftlicher Sicht erstmal ein schönes Zeichen ist. Aber ich habe mir ja so die Frage gestellt, wenn man an die Börse geht, heißt das auch, dass eine neue Zielgruppe mit ins Unternehmen auch reinkommt, also externe Anteilseigner, die natürlich auch Interessen am Unternehmen haben oder eigene Interessen haben. Diese Zielkonflikte, die gibt es in allen Unternehmen. Wir haben die Bedürfnisse der Mitarbeitenden, wir haben die Bedürfnisse der Gründer, der Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen. Jetzt haben wir der Anteilseigner bei euch, der Politik, der Umwelt. Also es gibt ja ganz viele Interessen. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie schafft ihr es jetzt durch diesen Börsengang, wie schafft ihr es, dass diese Interessen der Mitarbeitenden, dass die nicht unterdrückt werden, also nicht reduziert werden? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn da jetzt neue Anteilseigner da sind, externe, dass die natürlich jetzt auch gewisse Interessen haben. Wie schafft man es, dass diese Interessen jetzt nicht, dass wir nicht uns dagegen entscheiden, sondern ne, dass auch Entscheidungen getroffen werden im Sinne der Mitarbeitenden?
Ich glaube, was uns allen bewusst ist, und da würde ich jetzt auch mal unsere, egal welche Eigentümerstruktur, unsere Eigentümer auch mit einschließen, in der Vergangenheit auch wie jetzt, ist, dass Mitarbeiterqualität ein Erfolgsfaktor ist. Und unser Geschäft ist natürlich mitarbeiterintensiv. Wir haben das Filialgeschäft, das ist beratungsintensiv und wir brauchen auch eine Beratungskompetenz bei unseren Menschen, um eben auch unsere Kunden für uns zu begeistern. Und insofern ist das eine Interessegruppe, die wir natürlich auch pflegen. Wir machen das genauso wie vorher. Und was uns jetzt dieser Börsengang tatsächlich noch hilft, ist, dass wir in vielen Dingen ja noch transparenter sein wollen, ja, um eben auch Transparenz zu erklären, wie machen wir die Dinge, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Und ich glaube, dass unsere Mitarbeiter auch davon profitieren. Ja, je mehr Klarheit wir darin erzeugen oder auch nach außen geben können, wo wir hinwollen, wie wir es machen wollen, wann wir es machen wollen, desto besser ist es ja auch für unsere Mitarbeiter. Also ich wüsste jetzt nicht, welchen Nachteil sie jetzt davon haben sollten. Wir legen da nach wie vor sehr großen Wert drauf, dass unsere Mitarbeiterinnen hier ein Unternehmen haben, bei dem sie gerne wirken. Also das, ich glaube, die profitieren eher davon. Ich glaube, dass nochmal ein Tacken mehr Transparenz reingekommen ist. Also auch in der Kommunikation natürlich, ne, weil da gibt's ja dann auch Meetings und dann gibt's Quartalsabschlüsse, die ja geteilt werden und auch veröffentlicht werden und so. Und da haben unsere Mitarbeiterinnen ja auch was davon, wenn sie da eine Transparenz drüber haben.
Wir gehen jetzt zum Abschluss noch kurz auf deine persönliche Führung ein. Da würde mich noch ein, zwei Sachen interessieren. Vorab nur noch eine allgemeine Frage, weil du hast super viel Erfahrung im HR-Bereich. Du hast es kurz eben schon angesprochen. Vor Douglas warst du bei einem anderen großen Handelskonzern. Also du hast über 20 Jahre ja Erfahrung. Was würdest du jetzt sagen, wenn du gefragt worden würdest, worauf kommt es jetzt für Mitarbeiter in der aktuellen Zeit an, bei Douglas, auch vielleicht bei anderen Unternehmen, dass sie sich nicht nur wohlfühlen, sondern dass sie auch performen können? Also was braucht es jetzt? Was bekommst du mit? Was für ein Gespür hast du? Worauf kommt es jetzt genau an? Diese Mitarbeitenden, die man hat, man muss natürlich neue Talente reinholen, völlig klar, weil wahrscheinlich auch ihr viele Positionen noch frei habt. Aber wie gehen wir jetzt mit den Mitarbeitern um, die da sind? Was würdest du sagen, wo ist der größte Hebel, damit die nicht nur zufrieden und happy sind, sondern auch wirklich performen können?
Also ich glaube, das eine ist Wahrhaftigkeit. Ja, also A, glaube ich, dass Menschen nach Wahrhaftigkeit suchen und dass Menschen auch in einem wahrhaftigen Rahmen besser agieren, auch effizienter. Und das andere ist natürlich auch ein guter struktureller Rahmen, der eben dann auch die Sicherheit bietet, ne? Also dieser Care-to-Dare-Ansatz, diese Sicherheit im eigenen Team oder im eigenen Unternehmen haben, aber dann eben auch den Mut zu haben, mal was zu wagen und auch zu besprechen. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle hier mal mutig sein, können wir gemeinsam den Weg gehen. Ich glaube, dass das das Wichtigste ist. Ich meine, es gibt viele Dinge, von denen man hört, die sich Mitarbeiter wünschen, wenn man sich die ganze Benefits-Diskussion anhört und so. Aber schlussendlich sind es Menschen, die wirken möchten. Ja, sonst würden sie ja nicht arbeiten wollen, die wirken möchten und die darin eben genau da, wo sie stehen, auch gesehen werden. Ja, ich glaube schlussendlich, es hört sich leicht an, ne? Hört sich total an. Und eigentlich war es das dann auch schon. Aber genau das ist ja gar nicht so einfach, ne? Weil wir haben es halt immer mit Menschen zu tun und jeder Mensch tickt eben anders und braucht auch was anderes. Und Wahrnehmung ist halt auch nie objektiv. Nie. Also es gibt im Miteinander keine Objektivität. Hm. Jeder, der mir das sagt, muss ich sagen, es gibt mindestens immer zwei Wahrheiten. Insofern ist wahrscheinlich genau das Schwierige daran, ne, dass wir sagen, wir können das gar nicht so hundertprozentig in Strukturen und in Formen gießen, was jetzt wirklich die Menschen alle brauchen. Aber schlussendlich sind es auch einfach nur Menschen, die vernünftig gesehen werden möchten, die, wenn sie was zu sagen haben, auch gehört werden möchten. Und ich glaube auch, das Thema gebraucht zu werden, also wahrhaftig gebraucht zu werden, ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Und da einen sozialen Rahmen dafür zu bieten, der das ermöglicht, ist eine große Aufgabe.
Würdest du sagen, das zeichnet auch deine Führung aus, wenn wir jetzt deine Mitarbeiter in deinem Team, wir werden jetzt ein bisschen detaillierter und kleiner, wenn wir die fragen würden, was macht deine Führung aus? Meinst du, das ist so ein großer Punkt oder gibt es noch was anderes, worauf du Wert legst, was auch von den Mitarbeitern wahrgenommen wird?
Ich glaube schon, dass sie wissen, wo sie bei mir dran sind. Also wie gesagt, ich bin leider eine schlechte Schauspielerin. Das wissen meine Mitarbeiterinnen natürlich auch. Und ja, ich glaube schon, dass sie auch wissen, dass sie kommen können, wenn was ist. Ich möchte es auch wissen. Mhm. Ne? Also und wenn dann irgendeiner mit seinem Hund was hat oder mit der persönlichen Gesundheit und so. Ich muss ja die Situation gesamthaft immer einordnen können. Ein Mensch ist eben nicht nur ein Ausschnitt, ja. Und ich sehe das schon als meine Aufgabe an, nicht nur diesen einen Ausschnitt zu sehen, sondern das Gesamte, weil nur dann kann ich ja auch Eignung und Potenzial wirklich einschätzen, ne? Also Motivation ist ja nichts, was ich in einem Ausschnitt, sondern das ist ja was ganz Intrinsisches, was den Menschen gesamthaft ausmacht. Und ich muss schon den groben Rahmen kennen. Ja, und da muss ich auch Zeit mit meinen Menschen verbringen. Und das ist wirklich nicht einfach. Es ist manchmal so, wenn der Tag dann manchmal so ein bisschen hektisch oder schnell läuft oder irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen kam, dann ist es schon auch manchmal so, dass ich irgendwie eine Mitarbeiterin, die mich morgens um 9 Uhr versucht hat zu erreichen, abends um 19 Uhr erst zurückrufe. Das gefällt mir nicht. Ja, das gefällt mir wirklich nicht. Aber schlussendlich sagt sie dann auch, weil ich sage dann immer, eigentlich hätte ich erst morgen anrufen sollen, 19 Uhr ist echt zu spät. Und aber ich glaube, da kann ich auch ganz gut einschätzen, bei wem kann ich es noch machen, weil ich weiß, die Person will jetzt diese Antwort oder noch einmal was besprochen haben. Und bei wem warte ich auch lieber auf den nächsten Morgen. Und das ist aber auch immer ein Austarieren, wer will es wie haben. Ja, und manchmal habe ich da auch einen Fehlgriff natürlich drin. ja, also ist so, ne? Also weil klar, man versucht es immer ordentlich einzuschätzen, aber manchmal behandelt man einfach einen Menschen auch mal in einer Situation nicht so, wie er es braucht. Mhm. Und es geht auch mir so. Und dann bin ich auch immer dankbar, wenn mir das jemand sagt. Und ich glaube schon auch, dass wir so ein Verhältnis bei uns haben, dass mir das auch gesagt werden kann, ne? Weil dann habe ich wenigstens noch die Chance, mich zu entschuldigen. Ja. Weil das ist ja das Mindeste, was ich dann machen kann, ne? Und nee, das fängt so, oder manchmal kommt dann die Kollegin, du, gestern hast du mit der, also das funktioniert bei mir ganz gut.
Was deine Führung auch auszeichnet, ist, dass du viele Freiräume den Mitarbeitenden gibst. Das konnte ich aus ein paar Interviews raushören, dass dir das sehr wichtig ist. Ich meine, ein Wert ist ja auch die Eigenverantwortung bei euch. Vielen Führungskräften fällt das aber ja schwer, diese Verantwortung abzugeben, Freiräume zu geben, zu vertrauen und nicht zu kontrollieren. Du hast schon, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, dass du ja so ein Sonnenschein bist und so positiv und durch die Welt gehst. Aber wie schaffst du es einerseits für dich selbst, dieses Vertrauen zu haben und nicht da abends noch anzurufen und zu sagen, na, ich werde nochmal schnell kontrollieren, sondern dieses Vertrauen zu haben? Und wie gibst du auch jemandem anderen dieses Vertrauen, dass er weiß, da ist jemand im Hintergrund und ich kann das jetzt selbst entscheiden, ich kann das jetzt selbst machen und wenn ich Fragen habe, frage ich sie, aber ne, ich weiß, sie stärkt mich. Also sind jetzt zwei Fragen, aber vielleicht kannst du da mal einen Einblick geben.
Tatsächlich habe ich großes Vertrauen in die Menschen, die mich umgeben. Habe ich übrigens auch bei meinen Kindern. Also viele von den Müttern sagen, boah, dass du deinem Kind so vertraust. Also es gibt ja noch Mütter, die machen mit 17-Jährigen Schularbeiten und kontrollieren, was da ist. Also da bin ich weit davon entfernt, weil mir ist schon wichtig, dass die Menschen für das, was sie tun, auch eine eigene Verantwortung übernehmen. Und das können sie ja auch nur, wenn sie es selber tun. Sonst immer das Produkt von jemand anderem. Und natürlich bin ich auch schon mal enttäuscht worden, ja, wenn dann jemand gesagt hat, ja, mache ich bis nächste Woche und zwar nächste Woche immer noch nicht da, dann komme ich auch in Schwitzen, weil ich wahrscheinlich auch Sachen irgendwann bis irgendwohin liefern muss. Das eben gemeinsam zu entwickeln, wie weit kann man gehen und wo brauchen die Leute dann aber auch noch mal klarere Zwischenschritte und Leitplanken, das ist ein gemeinsamer Lernprozess und den geht man tatsächlich mit jeder Person durch, die man führt, ne? Das ist echt eine Herausforderung. Ich habe echt eher den Hang dazu, Menschen machen zu lassen und zu warten, bis sie dann wieder kommen. Aber damit kommt man auch nicht besonders weit, ne? Also es ist schon so, dass man auch zwischendrin nochmal sagen, sollen wir jetzt nochmal in die Richtung abbiegen oder in die? Und muss man ja auch sagen, dieses komplette Laissez-faire, das geht auch nicht, weil das ist dann auch mangelndes Interesse. Und das habe ich eigentlich nie. Gott sei Dank, das schützt mich nämlich davor, dass das, ich bin neugierig. Also ich will dann auch wissen, was wird daraus und wie sieht's jetzt aus und wie geht's der Person damit und kommt sie auch zurecht und so. Ich habe da schon ein großes Maß an Neugier auch, weil ich natürlich auch hoffe, dass die Menschen an diesem Freiraum auch wachsen können. Aber es ist immer ein Balanceakt und auch der geht nicht immer auf. Ne? Also manchmal ist tatsächlich mal, da merkt man dann, oh, da habe ich zu lang die Leine gelassen oder auch manchmal, na, wenn dann die dritte Nachfrage meinerseits kommt, dann sagen wir, sag mal, Mareike, ich habe dir doch gesagt, es ist in 3 Tagen, kannst jetzt mal aufhören ständig, wo ich dann auch merke, okay, dann ne, in der Situation habe ich dann auch nicht gerecht gehandelt, aber das passiert eben.
Genau, weil Freiräume bedeutet ja auch, ne, zu wissen, so wie viel Freiraum gibt man, wo ist auch Stopp, ne, wo muss man auch wieder interagieren. Wir hatten den Markus Diekmann, den Ex-CEO von Rose Bikes, der gesagt hat, ne, dieses Wie und Was, ne, dieses und er dann immer diese 6-Wochen-Ziele, ne, dass man dann auch wieder miteinander spricht. Also, dass man für sich selbst als Führungskraft gewisse Regeln hat, ne, wo man weiß, diesen Freiraum, den kann ich geben, aber ich beschränke ihn auch, weil zu viel Freiraum, das sagt auch die Wissenschaft, ist halt für Menschen auch nicht gut. Die wollen auch, das hattest du ja auch gesagt, Strukturen, Prozesse, die wollen klar wissen, was ist die Erwartung und gewisse Regeln. Was würdest du dir denn von den Führungskräften bei Douglas als Kompetenzen wünschen? Also wahrscheinlich ganz viel, aber was würdest du so sagen, das ist so eine Kompetenz, die wünschst du dir von modernen Führungskräften, von den neuen Führungskräften in den nächsten Jahren, das ist so eine Kompetenz, die würdest du dir wünschen?
Also eine grundsätzlich positive Einstellung Menschen gegenüber.
Positives Menschenbild.
Und nicht immer zu denken, oh, der will mir jetzt was Böses oder der will das jetzt bewusst nicht machen, so misstrauensförderndes Gedankengut.
Ich frage mich ja die ganze Zeit, woher kommt das? Es gibt ja das tolle Buch Im Grunde gut, kann ich dir sehr empfehlen, das wird dich, glaube ich, dann sehr interessieren. Ist auch ein Bestseller, das Buch, weil es diese Mythen aufnimmt. Und er sagt auch, warum gehen wir eigentlich immer davon aus, dass Menschen faul sind, nicht arbeiten wollen, alles egoistisch sehen, für sich nur das Beste rausholen wollen? Woher kommt dieses negative Menschenbild? Das frage ich mich manchmal, warum wir nicht dieses, ne, mehr auf Kooperation und dieses da gehen Menschen jeden Tag zur Arbeit, die wollen doch nur das Beste. Ne?
Ich habe das auch nicht. Ich kann es auch nicht verstehen, wenn jemand so denkt, aber jemand, der so denkt, der kann verstehen, warum er so denkt, natürlich. Ja, also da müssen wir auch jetzt mal die andere Perspektive einnehmen. Also ich höre von dir raus, dass du es auch nicht so ganz nachvollziehen kannst. Ich glaube tatsächlich, also jetzt kommt die Pädagogin in mir hoch, ich habe Pädagogik studiert. Das hat natürlich auch was mit frühkindlicher Erfahrung und Grundvertrauen. Ne? Also die ersten Lebensjahre sind sehr, sehr prägend für das mit, wie wir auch wirklich vertrauen. Ne? Also wie wir ins Leben, wie wir ins Menschen, wie wir in uns selbst vertrauen. Und die Prägung später nochmal umzupolen, ist sehr, sehr viel Arbeit. Aber da kommt sehr, sehr viel her. Und der eine ist dann eben, denkt nur in Risiken, weil vielleicht auch einfach Dinge passiert sind, die dazu auch tatsächlich aufgefordert haben, um sich da mehr schützen zu müssen. Und andere, die haben gar nicht gemerkt, dass sie geschützt wurden. Und also da kommt sehr, sehr viel her.
Mareike, ich könnte noch stundenlang weitersprechen. Wir sind schon völlig über den 60 Minuten drüber. Deswegen versuche ich jetzt so langsam zum Ende zu kommen, denn wir haben immer eine abschließende Frage in unserem Podcast. Denn das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern wir müssen es einfach nur anders machen. Gibt es etwas, das du dir wünschen würdest, was wir zukünftig anders machen? Das kann jetzt auf alles bezogen sein, es kann auf Arbeit bezogen sein, aber es kann auch was anderes. Gibt es da so einen Wunsch in dir, einen Faktor, den wir ab heute, ab morgen anders machen können oder sollten? Oder was du gerne auch ab morgen?
Mehr auf das Schauen, was Schönes. Und das auch zu erwähnen. Dann sehen auch Social-Media-Portale anders aus.
Wobei, okay, machen wir jetzt das Fass auf, oder?
Nein. Machen wir nicht.
Vielleicht besprechen wir das gleich im Off, was meine Haltung gegenüber diesen Social Media. Aber ja, ne, also du meinst, dass weniger Hass dann dort
genau.
unterwegs ist. Ne?
Okay. Naja, also ich glaube, mit so einer Aufmerksamkeit auf das, was auch wirklich schön ist und gut läuft, kreiert man auch ein anderes Miteinander.
Super, Mareike, wenn man mehr über dich erfahren möchte als Person, du bist auf LinkedIn aktiv, es gibt hier und da ein, zwei Podcasts und Interviews, wo man nochmal was über dich erfahren kann. Mareike Menderatnam, da wird man dich finden. Aber natürlich ihr als Unternehmen habt natürlich auch wahrscheinlich hier und da offene Stellen. Von daher kann man auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, ihr seid als Douglas wirklich überall aktiv auf den verschiedenen Kanälen, sich mal schlau machen und nach den offenen Stellen suchen, wenn man jetzt Interesse hat, bei euch zu arbeiten. Von daher entweder bei Douglas vorbeischauen oder bei der Mareike. Aber ich bedanke mich jetzt erstmal für die Zeit, für die spannenden Einblicke in eure Kultur und auch in die Haltung. Wir haben heute sehr viel über Haltung gesprochen. Deswegen vielen, vielen Dank, Mareike.
Ich danke dir.